Die Mafia, die hat auch als Werte Familie, Ehre und Treue, aber verstehen womöglich ganz etwas anderes darunter, als wir es jetzt verstehen.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Jürgen zu. Er erzählt von einem Schicksalsschlag, welcher ihm auf die Reise zu seinen Werten und dem Sinn seines Handelns geschickt hat. Er lädt zu den Reflexionsfragen ein: Was sind meine eigenen Werte? Welche Werte haben meine Gegenüber und wann sind unsere Werte erfüllt? Es geht ihnen um Nachdenken, Bewusstsein und zu verstehen, wann wir handeln und wie wir handeln. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Jürgen, zum Podcast Empathie-Schenker. Ich freue mich, dass du zu Gast bist und meine Frage wie immer am Anfang: Womit bist du da? Was ist dein Thema, dein Anliegen? Womit möchtest du gerne gehört werden?
Ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Das freut mich sehr. Und mein Thema sind Werte. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel auf Werte gibt. Wir versuchen mit unserer kleinen Agentur auch Unternehmen in diese Richtung zu beraten. Und das ist halt das Thema, was mich seit einigen Jahren sehr, sehr antreibt und was ich auch gerne weiter verbreiten möchte.
Also dein Thema, mit dem du heute da bist, ist das Thema Werte. Und ja, was heißt das konkret?
Ja, letztendlich jeder von uns hat Werte, aber jeder von uns hat Kernwerte, die uns antreiben, die auch immer dafür die entscheidend dafür sind, wie wir uns oft in bestimmten Situationen entscheiden und wie wir handeln, wie wir reagieren. Das beruht auf den uns zugrunde liegenden Kernwerten und nur vielen Menschen ist das eigentlich gar nicht klar. Vielen Menschen ist, glaube ich, auch nicht klar, dass wenn wir Konflikte haben mit jemand anderem, dass es auch oft Wertekonflikte sind. Und da möchten wir diesen Blick ein bisschen drauf schärfen, weil wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie sind meine eigenen Werte, wie ticke ich eigentlich, was sind eigentlich auch da somit die Grundlagen für die Entscheidungen, die ich so treffe und für meine Gedanken, dann machen wir vielleicht auch mal Gedanken darüber, welche Werte könnte denn mein Gegenüber haben, was treibt den denn an, was ist für den wichtig, dann kann man auch oft schon ganz anders miteinander umgehen und auch manchmal Konflikte besser beilegen oder sich besser einigen, weil man eben plötzlich feststellt, ja, wir haben halt unterschiedliche Werteeinstellungen und deswegen kracht es hier gerade. Nehmen wir mal vielleicht ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Das ist so ein Beispiel, was wir tatsächlich mal erlebt haben. Das waren zwei Geschäftsführer von einem Unternehmen, denen es dann plötzlich nicht mehr so gut ging. Die ganzen Umsatzzahlen gingen runter, es kriselte und die beiden kamen so richtig in Clinch miteinander, weil der eine sagte, wir müssen jetzt investieren, wir müssen gucken, dass wir vorwärts kommen, gerade jetzt, ne, investieren und dass wir wieder hier Leistung kriegen, Performance kriegen. Und der andere sagte, ja, aber Moment mal, hier läuft gerade alles ganz schlecht. Wenn wir jetzt noch mehr Geld ausgeben, werfen wir vielleicht viel gutes Geld noch dem Schlechten hinterher. Und dann, ne, wir sollten vielleicht lieber erstmal aufpassen. Und die waren dann ständig da sich am Reiben. Und letztendlich stellten wir dann irgendwann fest, der eine hatte ein ganz tiefes Sicherheitsbedürfnis. Das war also Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Der war auch sehr immer darauf bedacht, dass seiner Familie gut geht, dass seine Familie abgesichert ist. Das war ein ganz tiefes Bedürfnis, ganz tiefer Kernwert bei dem. Und der andere war eher so leistungsorientiert. Der immer sagte, ja, so eine Herausforderung annehmen, das müssen wir machen. Und für den war das Thema Sicherheit überhaupt gar nicht so wichtig. Und die lagen einfach da weit auseinander und hatten dann halt ihre Probleme miteinander. Und das musste dann geklärt werden. Und als es geklärt war, konnte jeder den anderen besser verstehen und dann war es auch möglich, einen Kompromiss zu finden.
Also wenn ich jetzt höre, dann verstehe ich, es geht dir um Werte und dann geht es dir um Bewusstsein für und über Werte und dass uns das als Menschen dann helfen kann, wenn wir mal unterschiedliche Meinungen, Positionen haben, wenn wir uns die Werte anschauen, da ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln.
Ja, so kann man das sagen. Also man, wenn man sich seiner Werte bewusst ist oder überhaupt mal über Werte nachdenkt, dann hilft mir das, einmal selber zu verstehen, warum ich in bestimmten Situationen wie handle. Und es hilft mir aber auch verstehen, warum andere Menschen handeln, wie sie handeln. Ne? Und das Faszinierende an Werten ist ja, so ein Wert ist ja erstmal weder gut noch schlecht. Der ist ja einfach erstmal neutral. Mhm. Und das Beispiel nehme ich immer gerne die Mafia. Die hat auch als Werte Familie, Ehre und Treue. Aber verstehen womöglich ganz etwas anderes darunter, als wir es jetzt verstehen. Ne? Also das ist da viel enger gefasst und mit ganz bestimmten Dingen besetzt. Und deswegen muss man natürlich auch gucken, auch ein Wert wie Vertrauen oder Sicherheit oder Nachhaltigkeit, das sind Werte, die auch sehr unterschiedlich besetzt sein können. Vielleicht kann ich da auch nochmal ein Beispiel geben bei Nachhaltigkeit. Ne? Ist ja auch mittlerweile für viele ein wichtiger Wert und nehmen wir mal als Beispiel einen Förster, einen Biobauer und einen Veganer. Und der Förster sagt, also Nachhaltigkeit ist mir total wichtig, ich muss gucken, dass hier die Natur funktioniert, dass der Wald funktioniert, dass der Wald im Ganzen keinen Schaden nimmt, deswegen muss ich eben auch schauen, dass der Tierbestand auf einem bestimmten Level bleibt. Mit anderen Worten, er geht in den Wald und zur Jagdzeit und schießt natürlich Rehe, Wildschweine etc. pp., wenn die eine Überpopulation haben. Und der Biobauer sagt, ich habe hier wunderbare, also meine Rinder zum Beispiel, wenn er jetzt Viehbetrieb hat, ne, die haben hier ein tolles Leben, die sind auf der Wiese, die haben hier alles, was das Herz begehrt, aber er schlachtet sie vielleicht trotzdem und verkauft das Fleisch, das Biofleisch. Und der Veganer findet beides kacke. und hat aber auch das Gefühl, na, er lebt nachhaltig, ihm ist das wichtig, kein Plastikmüll, kein Verbrauch von unnützen Ressourcen etc. pp. Und natürlich auch Tiere schützen, ist für ihn auch nachhaltig, damit eben den Planeten schützen. Und der würde irgendwie einem Förster, so wie ich es gerade beschrieben habe, oder einem Biobauer, der dann trotzdem die Tiere schlachtet, wahrscheinlich die Nachhaltigkeit so ein bisschen absagen. Ne? Und auch das Thema Sicherheit kann sehr unterschiedlich besetzt sein. Ne? Das kann einmal in Richtung finanzielle Sicherheit gehen, es kann aber auch in materieller Sicherheit beziehungsweise auch körperlicher Sicherheit etwas sein. Oder dass ich eben kombiniert mit Gesundheit sicher sein will, dass ich gesund bin. Also da muss man natürlich auch immer gucken, wie ist jeder Wert für einen wirklich besetzt. Das heißt, welche Handlungsrichtlinien habe ich eigentlich, dass ich sagen kann, für mich ist dieser Wert erfüllt, wenn. Und das kann tatsächlich auch nochmal sehr unterschiedlich sein.
Also quasi das Bewusstsein darüber, dass wir wörtlich gleiche Werte haben können und gleichzeitig unterschiedliche Dinge darunter verstehen.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich dann, kann das auch zu Wertekonflikten führen. Ne? Wenn man sagt, ja, aber wir haben doch den gleichen Wert, ja, aber man versteht ganz was anderes darüber. Und dann sind wir schon in dem interkulturellen Bereich drin. Ne? Wenn wir jetzt eben auch gerade hier in Deutschland mit Zuwanderung, Migration etc. sehen, wo eben viele Menschen aus anderen Ländern kommen, die auch unter dem gleichen Wert wie wir womöglich etwas ganz anderes verstehen. Auch da muss man sich natürlich dann mal mit auseinandersetzen.
Jetzt habe ich zwei Fragen. Warum ist das Thema Werte für dich wichtig und wie bist du auf dieses Thema gekommen für dich?
Oh, das ist jetzt eine vielleicht längere Geschichte, fürchte ich.
Haben noch ein bisschen Zeit.
Ach so, okay. Ja, also einmal ist es über unsere Kinder gekommen. Unsere erste Tochter ist sehr früh an Leukämie verstorben. Wir haben dann sehr darum gerungen, wieder Kinder zu kriegen. Das war auf sehr schwierig für uns. Und es hat aber dann funktioniert. Und wir hatten dann jetzt oder haben jetzt auch zwei Kinder wieder. Die sind mittlerweile auch 13 und 15 Jahre alt. Und da ist es uns wohl so gegangen, wie es, glaube ich, vielen Menschen geht, wenn man Kinder hat, dass man dann plötzlich das Leben auch nochmal mit anderen Augen sieht. Und wir hatten halt auch eine Kommunikationsagentur, die haben wir nebenbei immer noch, aber es war dann eben auch, als wir so an dieser existenziellen Krise kamen, immer die Frage, was machen wir hier eigentlich? Ne? Was geben wir eigentlich auch so an die Gesellschaft weiter mit dem, was wir hier machen, wenn wir so Marketingbotschaften raushauen oder entwickeln oder wir haben Pressearbeit gemacht, ne? Was erzählen wir da eigentlich und welchen Wert hat das? Und dann haben wir uns tatsächlich auch immer eine Zeit lang gefragt, ja, welchen Sinn ergibt das eigentlich, was wir hier machen? Gerade auch, wenn wir jetzt dann wieder irgendwann Kinder hat, also wieder Kinder hatten und geschaut haben, was geben wir eigentlich diesen Kindern mit? Und auch dann war das zu dem Zeitpunkt, kamen schon ganz viele Einflüsse natürlich auch von außen. Das Thema Klimakrise ist ja keine moderne Erfindung, sondern das gab es auch schon vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren. Auch da haben wir natürlich gesehen, boah, da passiert unheimlich viel. Was kann man da eigentlich ändern? Und dann war eben tatsächlich irgendwann der Punkt zu sagen, ja, machen wir jetzt ganz was anderes. Oder, aber, naja, das ist halt das, was wir konnten. Und dann habe ich mir, ich bin dann auf die Wertekommission gekommen. Wir waren ja auch in vielen Unternehmen drin und ich habe mich dann immer über das Thema Unternehmenskultur beschäftigt und gesehen, ja, wie ist denn die Unternehmenskultur hier oder da? Also was macht das eigentlich aus? Was macht eigentlich eine gute Unternehmenskultur aus? Was macht eine schlechte Unternehmenskultur aus? Weil jedes Unternehmen hat eine Unternehmenskultur, ne, ob sie wollen oder nicht, aber die existiert nun mal und die kann halt gut oder schlecht sein. Dann bin ich in die Wertekommission eingetreten und dann, weil ich auch ein sehr, sehr neugieriger Mensch bin, bin ich in ein Zukunftsinstitut mit rein, war da so Future Circle Member und habe dann plötzlich so von außen noch ganz viele spannende neue Ideen und Einflüsse bekommen, wo ich dann irgendwann so für mich die Erkenntnis hatte, wow, das ist eigentlich toll, wenn man in Unternehmen etwas bewirken kann. Ja, ich habe mal eine ganz interessante Geschichte mitbekommen, wo jemand gesagt hat, im Grunde hat jeder von uns im Schnitt so 10 feste Kontakte, seien es Familie, dann auch die engsten Freunde. Und viele von uns machen das, ist so, dass die, wenn sie Probleme im Privaten haben, das gar nicht unbedingt mit ins Unternehmen nehmen, ne? Sondern dass sie das irgendwie schon schaffen zu trennen. Aber die Probleme in dem Unternehmen, wenn es da schlecht läuft, werden mit ins Private genommen. Da beklagt man sich über die blöden Vorgesetzten, über was weiß ich nicht, was da schief läuft. Und das ist bei der Familie, das ist bei Freunden, wenn man zusammensitzt. Und wenn jetzt ein Unternehmen 100 Mitarbeiter haben und die haben einfach eine extrem schlechte Unternehmenskultur, wo es nicht läuft, wo keine Wertschätzung gibt etc. pp., sind davon eigentlich 1000 Leute betroffen, die das mitkriegen, dass da jemand nach Hause kommt, ständig schlechte Laune hat, sich ständig beklagt, ständig jammert, weil es nicht läuft, sind das ungefähr 1000 Leute beim Unternehmen von 100, die dann davon betroffen sind. Wenn ich jetzt aber das schaffe, so ein Unternehmen in eine positive Unternehmenskultur zu führen, dann dreht sich das ja. Dann kommen die Leute nach Hause und es sind 100 relativ glückliche, zufriedene Leute und die tragen das wieder in diesen Kreis rein. Und damit habe ich einen unheimlichen Impact. Und das ist etwas, was ich so als Idee faszinierend fand. Also das wird es natürlich so in der Reinkultur geben, aber so von der Idee her, dass ich, weil ich das ja auch mitkriege, also ne, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und habe das früher immer mitbekommen, wenn dann auch die Tanten, Onkel und dergleichen zu Besuch waren, dann saßen die da immer samstags oder sonntags. Und dann gab es erst die Politik und dann spätestens die Arbeit und dann wurde sich beschwert, wie doof die alle sind und dass das alles nicht läuft und dass man ja wüsste, wie es funktioniert und was weiß ich nicht. Mein Bruder ist auch so ein klassischer Worker. Wenn ich mich mit dem unterhalten habe, war auch immer wieder dieses Thema und dann dachte ich mir, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also, ne? Und das fand ich spannend zu sagen, wenn ich hier in der Lage bin, mit meinem Können, mit meinen Kenntnissen etwas zu verändern, dann kann ich sehr, sehr viel bewirken. Ne? Ich kann natürlich Gutes tun, ich kann Geld spenden, aber ich kann Afrika nicht retten. Ich kann, was weiß ich nicht, ich kann die Welt nicht retten. Ich kann immer nur lokal etwas machen. Ich kann immer nur selber als Einzelperson, habe ich eine kleine Basis, wo ich etwas verändern kann. Aber hier dachte ich mir, wow, da habe ich doch mit meinen Fähigkeiten, was ich so über Kommunikation gelernt habe, was ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt habe, habe ich doch die Möglichkeit, Veränderungen zu bewirken. Hm. Und aus dem Grund bin ich dann irgendwie in diesem Thema hängen geblieben.
Ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Also was ich von dir gehört habe, ist, dass du gemeinsam mit deiner Frau ein einschneidendes Erlebnis hattest, indem ihr dann früh eure erste Tochter verloren habt durch Leukämie. Und das so eine Sinnfrage einerseits ausgelöst hat und auch dieses Bewusstsein wahrscheinlich, wie schnell auch alles vorbei sein kann im Leben.
Genau, ja.
Und dann habt ihr euch die Frage gestellt, wir machen hier Kommunikation, sind eine Kommunikationsagentur, macht das eigentlich alles Sinn, was wir hier machen, wie wir es machen und wie wollen wir eigentlich in der Gesellschaft wirken und beitragen und unsere Fähigkeiten sinnvoll einbringen?
Ja, genau.
Und dann habt ihr es weitergedacht und dann ist dir klar geworden, ey, guck mal, jeder Mensch hat 10 Kontakte und wenn du 100 Leute in einem Unternehmen hast und die eine Kultur haben, die negative, unangenehme Gefühle auslöst, dann sind 1000 Menschen davon betroffen. Macht es nicht Sinn, wenn wir versuchen, dort mit unseren Fähigkeiten beizutragen, damit die eine Kultur entwickeln, die halt angenehme Gefühle, angenehme Emotionen und eine gute Stimmung erzeugen und dann haben wir dort eine Wirkung, die unseren Werten entspricht.
Ja, also das trifft es ziemlich genau. Ich kann das vielleicht noch ergänzen. Meine Frau hat damals tatsächlich, was viele machen, die so etwas erlebt haben wie wir, eine seelsorgerische Ausbildung gemacht. Mhm. Auch unter dem Aspekt, wie kann ich anderen helfen? Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das kann man machen, aber ich bin dann eben trotzdem ja sehr eingegrenzt nur möglich, dass ich auf Menschen Einfluss nehmen kann. Es sind dann auch wenige, denen das dann halt auch passiert und dann kann ich diese Menschen auch helfen. Die haben natürlich auch wieder ihre Kontakte, aber es sind dann Einzelpersonen und dann kommt die nächste oder vielleicht habe ich mal eine Gruppe von ein paar Leuten und es ist eben trotzdem sehr eingegrenzt. Da finden natürlich auch viele Menschen dann eine bestimmte Befriedigung drin und das ist dann auch absolut gerechtfertigt. Aber das war dann eben, wir haben dann festgestellt, das ist nicht unser Weg. Und die Tätigkeit, die wir jetzt machen, wenn wir das Gefühl haben, wenn wir aus dem Unternehmen rausgehen, wir kriegen da ein tolles Feedback, zum Beispiel, dass Mitarbeiter sagen, wow, jetzt wissen wir endlich wieder, warum wir hier arbeiten, weil man da eben gearbeitet hat, nochmal den Blick geschärft hat auf bestimmte Dinge, dann haben wir das Gefühl, wir haben wirklich was geschafft. Und das ist erheblich mehr, als wenn man früher einfach nur eine schöne Broschüre oder Pressearbeit oder sonst was gemacht hat.
Das hört sich für mich so an, als hätte euer Schicksal im Grunde dazu geführt, dass ihr ja auf eine Reise gegangen seid, eure Werte zu entdecken und eure Intention dann entstanden ist, auf euren Werte basierend zu wirken, was dann wahrscheinlich das Arbeiten komplett verändert hat. Euer Arbeit noch.
Ja, ich muss zugeben, dass das tatsächlich dann langfristig der Auslöser war, mir selber mal Gedanken um meine Werte zu machen. Wir hatten damals natürlich auch Mitarbeiter und wir haben damals sehr schöne Erlebnisse gehabt über Hilfe, über Unterstützung. Und ich gebe es zu, ich habe mir bis dahin über dieses Thema Werte auch nicht wahnsinnig viele Gedanken. Und das kam, ist dann, also der Begriff, den du gerade verwendet hast, sich auf eine Reise begeben, der trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Da lernt man ja auch dann oft neue Eindrücke kennen, die kommen, man nimmt was auf, man nimmt was mit, man verarbeitet es auch erstmal und dann hat das oft erst auch im Nachhinein wieder, ergibt es einen gewissen Sinn. Das ist ja das Tolle auch an Sinn, der ergibt sich immer erst im Nachhinein. So, ne? Wir können ihn nicht machen übrigens, aber er ergibt sich und wir stellen dann im Nachhinein immer fest, ja, wow, das war toll, dass das genauso gelaufen ist und damit bin ich jetzt sehr, sehr glücklich, sehr happy oder da kann ich was mit bewirken. Das war eine sinnvolle Geschichte.
Ich dachte, wenn ich das jetzt so betrachte, macht ja Sinn.
Genau.
Ja, spannend.
Das ist ja halt auch, ne, wir sagen, ja, wenn ich jetzt dieses oder jenes mache, dann ist das sinnvoll. Mhm. Dann erscheint es mir sinnvoll. Aber ob es wirklich sinnvoll war, weiß ich ja immer erst hinterher.
Ja.
Und deswegen ist die Sinngebung immer etwas, was im Nachhinein passiert. Und das kann auch durchaus mal länger dauern. Das muss nicht unmittelbar danach passieren, wenn irgendein Ereignis war, sondern es kann natürlich auch vielleicht ein halbes Jahr brauchen, bis das bei mir irgendwo etwas ergeben hat, wo ich sage, ja, Wahnsinn, das hat damals Sinn ergeben, ne? Dass das so gelaufen ist und nicht anders.
Ja, wenn man dann so die einzelnen Puzzlestücke sieht und guckt, wo es am Ende rausgekommen ist.
Ja, genau. Genau. Ja.
Also was bei mir ankommt, dass sich dann dadurch richtig was verändert hat. Also ich habe die Frage bei dir gehört oder die Ausrichtung, dann auch, wie du oder ihr mit euren Fähigkeiten quasi sinnvoll, ich glaube, du hast gesagt, gesellschaftlich wirken und beitragen könnt.
Ja, also das ist auch etwas, was uns jetzt antreibt, wo wir eben auch sagen, wenn wir es schaffen, ein Unternehmen so, also dort Menschen zu inspirieren, dass sie auch sagen, ja wow, wir wollen auch die Gesellschaft positiv mit verändern, dann ist das das, was uns erfüllt und wo wir sagen, dann haben wir einen guten Job gemacht. Also die Inspiration auch weitergeben, dass es sich lohnt. Ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Fan von Hans Rosling, der leider schon verstorben ist. Sein Sohn macht das ja weiter. Der hat ja dieses sensationelle Buch Factfulness geschrieben. Mhm. Und dieses Buch hat mich sehr geprägt und auch sehr inspiriert, weil Hans Rosling als Mediziner und Statistikprofessor dort beschreibt, dass sich unsere Welt in den letzten 50, 60, 70 Jahren viel, viel besser entwickelt hat, als wir oft glauben. Er hat halt irgendwann mal festgestellt, er ist ja auch Statistikprofessor, und er hat dann eben irgendwann mal festgestellt, dass seine Studenten unglaublich wenig über zum Beispiel der sogenannten dritten Welt wissen. Er hat dann Fragen gestellt über bestimmte Themen, zum Beispiel Kindersterblichkeit, wo ist die höher? Und hat dann gesehen, lediglich 10-12% seiner Studenten beantworten das richtig. Und der Blick von denen aus jetzt der sogenannten ersten Welt auf die dritte Welt ist noch ganz geprägt von dem kolonialistischen Denken, was es schon vor seit Jahrzehnten eben gab. Und dann hat ihn das irgendwie interessiert und hat er mal seine Professorenkollegen genau die gleichen Fragen gestellt. Und spannend dazu muss man sagen, er hat immer drei Antwortmöglichkeiten gegeben. Ne? Und hat dann festgestellt, dass auch seine Professorenkollegen falsch liegen. Die lagen vielleicht bei 20%. Und das Spaßige an der Geschichte ist dann irgendwann, wenn man 100 Schimpansen diese Fragen stellen würde und würde dann Bananen hinlegen bei A, B und C, dann wären die Schimpansen immer schlauer als die Professoren und die Studenten, weil es wäre 33% etwa wären richtig.
Ja, statistische Mittel dann, ne?
Genau, und da hat er dann gesagt, Moment mal, wenn Schimpansen klüger sind als studierte Menschen, dann kann doch da irgendwas, läuft doch da was schief. Und das ist so seine Aufgabe gewesen. Und er hat dann Gapminder entwickelt, eine sensationelle Geschichte, wo man wirklich gucken kann, wie sich viele Dinge auf der Welt verbessert haben. Ich kann wirklich dieses Buch, also gerade wenn Menschen zum Pessimismus neigen, kann ich dieses Buch wirklich nur ans Herz legen, weil man plötzlich den Blick kriegt, ja, wenn ich mal weggehe von den Erregungszuständen, in denen wir uns aufgrund der derzeitigen Mediengeschichten immer befinden, ne, wo ja auch die Medien immer gucken, dass sie damit natürlich auch immer weiter triggern mit den negativen Erlebnissen. Wenn man davon mal weggeht und sich mal auf das große Ganze konzentriert, man einfach die Perspektive wechselt, dann stellt man plötzlich fest, also die Menschheit hat in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel geschafft. Und es hat sich ja auch wahnsinnig viel verändert. Ne?
Bei mir kommt an, wenn ich dir zuhöre, dass also erstmal dieses Buch Factfulness einen Impact hatte auf dich und auch dieses mal so einen Realitätscheck machen. Wie sind denn die Fakten? Wie ist denn die Lage eigentlich? Geht es uns wirklich so schlecht, wie wir denken, oder ist es eigentlich viel besser und positiv? Und dass dadurch so auch so ein positives Mindset oder Haltung für dich mitschwingt.
Und ja, also auch Hans Rosling ist immer vorgeworfen worden, das hat er auch gesagt, ja, er will das dann irgendwie schönreden, ne? Kinderarmut zum Beispiel, wenn er sagt, ja, aber guck doch mal, was sich in den letzten 30 Jahren da entwickelt hat, es hat sich mehr als halbiert und dann sagt, ja, aber es ist auch immer noch 700, 800 Millionen Kinder, die hungern, das kann man doch nicht toll finden, nein, darum geht es auch nicht. Natürlich ist das Mist und natürlich muss man da unheimlich viel machen. Das sagt ja auch keiner, aber man muss sich mal gucken, was die Menschheit schon geschafft hat. Wenn man mal bedenkt, dass es vielleicht mal 1,5 Milliarden Kinder auf der Welt gab, die unter schwerer Armut litten und gehungert haben und es sind jetzt 700 Millionen, dann hat sich einfach viel getan. Und natürlich, wenn man jetzt dranbleibt, wird man womöglich irgendwann auch schaffen, diese 700 Millionen dahin zu kriegen, dass sie nicht mehr hungern müssen oder aus der Armut rauskommen. Mhm. Aber es verändert den Blick generell darauf, dass das alles nur schlecht ist, sondern dass wir Möglichkeiten haben, zu verändern. Und deswegen hat er sich selber immer, und ich mag diesen Begriff sehr und ich bezeichne mich mittlerweile auch gerne als Possibilist bezeichnet, zu sehen, welche Möglichkeiten wir haben. Ja. Ne? Und da geht es gar nicht um Optimismus oder, ne, oder um Hoffnung. Also ich finde, das ist auch einer meiner Kernwerte, nämlich Zuversicht. Es geht darum, dass wir Zuversicht haben können, dass wir Menschen in der Lage sind, Lösungen zu finden. Und da steckt einfach alles für mich drin. Wir haben die Möglichkeiten.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich kenne das oder verstehe das auch aus der Perspektive. Es passiert etwas, ja, was in mir unangenehme Emotionen und Gefühle auslöst, etwas, was ich nicht möchte, nicht mag. Und jetzt kann ich da reingehen und sagen, alles ist schlimm und alles schrecklich. Oder ich gucke, okay, es ist jetzt blöd gelaufen. Was kann ich daraus lernen und was mache ich da drin? Welche Chancen und Möglichkeiten oder Geschenke stecken da drin? Und was kann ich jetzt tun, damit ich wieder in diesen angenehmen Modus, in die angenehmen Gefühle und Emotionen komme? Ich glaube, so meinst du das auch, oder?
Ja, und es gibt ja eine ganz lustige Studie, was heißt lustig, also eine ganz spannende Studie eigentlich, die man geguckt hat, was passiert eigentlich dem Pessimisten wirklich mehr als dem Optimisten? Das heißt, sie haben sich mal die Leute angeguckt über einen längeren Zeitraum, die generell sagen, sie sind Optimisten und sie sind Pessimisten. Mhm. Und sie haben festgestellt, nein, auch die Pessimisten brechen sich nicht öfter das Bein als die Optimisten oder denen passiert auch nicht schlimmere Dinge. Mhm. Die haben einfach nur einen anderen Blick darauf und bewerten das anders. Und der Optimist bewertet das halt tatsächlich einfach anders und sagt eben zum Teil, ja gut, es passiert, mal gucken, wie es jetzt weitergeht und schauen wir mal, was man daraus gewinnen kann. Mhm. Und der Pessimist, der verkriecht sich dann eben erstmal und denkt, ah, alle wollen mir was, habe ich doch gewusst. Es ist der Blick auf die Dinge und das ist dann halt einfach so. Ja. Und wird natürlich im Moment gerade, glaube ich, in der derzeitigen Situation, wo wir eine Krise um die andere um die Ohren bekommen, natürlich auch noch verstärkt. Ne? Dann hat man erst recht das Gefühl, ja, es ist alles ganz schlecht und alle wollen nur das Böse. Aber es ist gar nicht so. Ja, ich habe tatsächlich gerade mit kann ich ganz aktuell sagen, mit meiner Mutter nochmal, die ist jetzt auch schon 90, sind wir gerade ein klein bisschen aneinander geraten, wo es ums Sparen geht und ne, mit Flüchtlingen und dergleichen. Und ich nehme da immer gerne das Beispiel von 2015, wo ja viele ne, Flüchtlinge nach Deutschland kamen, was ja viele auch ganz furchtbar fanden, wo auch immer gesagt wurde, ja Mensch, das Geld, was da ausgegeben wird, das könnte man doch besser in Bildung und unsere Rentner, die haben doch auch nichts und wir haben ja auch Kinderarmut. Ne? Wieso kriegen das alles die Flüchtlinge? So, wenn man sich jetzt mal im Nachhinein wieder, ne, die Studien anguckt, dann stellt man fest, ach guck mal, mittlerweile bringen diese ganzen Flüchtlinge von 2015 mehr Geld ein, als sie damals gekostet haben. Weil viele sich hier ein Leben aufgebaut haben, einen Job haben, manche haben sich selbstständig gemacht, andere sind irgendwo in ein Beschäftigungsverhältnis gegangen und die zahlen jetzt alle Steuern, die zahlen Sozialversicherungsabgaben und die sorgen mit dafür, dass jetzt so Menschen wie meine Mutter, die ich sehr liebe, aber eben ihre Rente bekommen, ne? Und ich finde es manchmal wichtig, da auch nochmal darauf hinzuweisen und das ist auch, ne, keiner setzt sich doch im, sei es nur in Afrika, in Asien oder eben auch in der Ukraine hin und sagt, ach Mensch, ja, guck mal, ich gehe jetzt mal nach Deutschland, da lege ich mich ins soziale Netz und dann kann ich mich da ausruhen, die zahlen mir alles. Und dafür lasse ich hier mein Heim und meine Freunde und meine Familie, ist doch alles egal. Hauptsache, ich kann in Deutschland faul auf der Haut liegen. Wer macht denn sowas? Keiner. Also Menschen, die fliehen, haben ja einen Grund, dass sie fliehen. Und wenn sie nicht mehr zurückkommen, dann liegt es auch in ihrer Natur oder in der Natur der meisten zumindest, dass sie versuchen, sich wieder ein neues Leben aufzubauen. Und das, was die Medien dann eben oft leider machen, ist, dass sie sich die Negativbeispiele raussuchen und die werden halt dann vorgestellt und dann kommt natürlich diese ganzen Ressentiments. Ne, wenn ein Syrer hier mit dem Messer unterwegs ist, dann sind es ja direkt alle. So, aber als damals Nils Högel 100 Menschen, ein Deutscher, der 100 Menschen im Pflege, die ihm anvertraut waren, umgebracht hat, hat keiner verlangt, dass jetzt alle Krankenpfleger ausgewiesen werden müssen. Und das ist das, wo ich manchmal so ein bisschen verzweifle, wo ich denke, Leute, guckt euch doch mal die Verhältnisse an. Ja, natürlich war da gerade einer und das ist ganz normal, wenn da eine Million Flüchtlinge kommen, dann sind da halt auch anteilsmäßig eine bestimmte Gruppe an Arschlöchern bei. Das ist leider so. Aber wenn wir eine Million Deutsche zusammenpacken, haben wir da anteilsmäßig auch Arschlöcher dabei. Und das können wir einfach nicht verhindern.
Aber ich tue das Thema Verständnis und Realitätscheck raus. Also Verhältnismäßigkeit und Realitätscheck.
Ja, das ist für mich einfach sehr, sehr wichtig, dass ich das, dass man sich mal anschaut und sagt, okay, das ist jetzt eine Meinung und ich versuche jetzt mal die Perspektive zu wechseln und zu sehen, aha, unter welchen Gesichtspunkten kann ich das denn noch sehen? Ne? Ja. Und da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten.
Ich bin neugierig und stelle mir gerade folgende Frage. Ich habe drei Themenblöcke jetzt in unserem Gespräch bis hierhin gehört. Einmal Werte, das Thema, was du am Anfang gesetzt hast. Dann kamen wir zu dem Thema, dass du Possibilist bist, also die Möglichkeiten sehen und entdecken. Und jetzt sind wir bei diesem Thema, ja, was hast du gerade gesagt? Also für mich ist so dieses Verständnis entwickelt, Perspektivwechsel war das, ja. Verschiedene Perspektiven einnehmen. Genau. Jetzt frage ich mich, okay, wo ist der rote Faden? Wie hängen die Dinger zusammen? Weil das scheinen die drei Themen gerade zu sein, die dich bewegen.
Der rote Faden, ja. Also für mich hängen die Themen ganz stark zusammen, weil es letztendlich wieder bei den Werten irgendwann endet. Ne? Ich glaube, dass wir uns manchmal fragen müssen, ja Mensch, warum bin ich denn so gegen... Nehmen wir das jetzt mal, warum stört mich das denn, dass so Flüchtlinge kommen? Warum habe ich denn das Gefühl, die nehmen mir was weg? Was ist da eigentlich bei mir los? Ne? Also was macht mir denn da Angst? Oder was? Warum habe ich da so eine Wut womöglich auch? Und da landen wir wieder ganz schnell bei den Werten. Was treibt mich eigentlich an? Oder was habe ich gelernt? Und Werte ist jetzt etwas, was wir einmal natürlich übers Leben lernen, aber wo wir natürlich auch geprägt werden, schon in unserer frühesten Kindheit. Also die ersten Werte bekomme ich als Kind von meinen Eltern mit. Dann geht es weiter, dann sind natürlich die Erzieher, Erzieherinnen im Kindergarten, später die Lehrer, Lehrerinnen in der Schule, ganz wichtige Leute und kriegt natürlich dann auch irgendwann über Freunde mit, wie sind die Eltern drauf, was gibt's denn da für Meinungen? Das haben wir ja hier mit unseren Kindern auch, dass wir dann manchmal darüber diskutieren, dass es da andere Meinungen gibt, auch die von den Schulkameraden geäußert werden, wo man sich eben fragen muss, ja, kommt das von denen oder ist das womöglich auch eher die Meinung der Eltern und wie ist das eigentlich bei unseren Kindern, wie stark vertreten die unsere, das, was wir ihnen beibringen, ne? Also für uns sind auch so Werte wie Respekt und Wertschätzung halt sehr wichtig, das wollen wir auch weitergeben, jetzt kommt die Pubertät, da stellen wir fest, das funktioniert nicht immer alles so, wie wir das gerne hätten. Und dann diskutiert man halt da auch sehr viel. Aber es ist natürlich trotzdem eine Basis gelegt. Ja. Und dann ist es natürlich irgendwann entscheidend, in welche Peer Group kommen die rein, was lernen die wieder da. Aber irgendwo sind wir dann 20, 25 und dann haben wir eigentlich unsere Kernwerte relativ gut etabliert, die uns antreiben und letztendlich auch ein Stück weit dieses berühmte Warum. Auch das ist dann oft schon stark manifestiert in uns drin, ohne dass wir es halt wirklich wissen. Ne?
Du meinst im Sinne von, warum wir Dinge tun?
Ja, was treibt uns eigentlich an? Es ist ja also, weil kennst du ja vielleicht auch dieses berühmte Buch von Simon Sinek, Frag immer nach deinem Warum, das ist ja auch ganz wichtig, auch für Unternehmen jetzt wieder wichtig, aber das kann man auch für sich selber natürlich stellen. Und wenn ich mich mit meinem Warum beschäftige, bin ich auch ganz schnell bei meinen Werten. Und ich glaube, dass diese ganzen Themen auch, wie wir die Welt sehen, wie wir eben auf bestimmte Dinge reagieren, sehr stark wertegetrieben sind. Und das ist für mich so ein bisschen der rote Faden da drin.
Ja, habe ich, glaube ich, jetzt auch verstanden. Ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe, was dich bewegt. Ich habe verstanden, dass dich Werte bewegen und dir Bewusstsein für eigene Werte als Individuum, als Gruppe oder auch Organisation und Gesellschaft wichtig ist, weil wenn wir unsere Werte kennen und gegenseitig unsere Werte kennen, wir ein Verständnis füreinander entwickeln können und Perspektivwechsel auch vollziehen können, warum Menschen bestimmte Strategien wählen in bestimmten Situationen, um sich ihre Werte zu erfüllen oder ihnen entsprechend sich zu verhalten. Und dass das Bewusstsein dazu führen kann, dass wir neue Möglichkeiten mit Konflikten umzugehen entwickeln können, im Sinne von Possibilitist, oder?
Ja, genau. Ja, es ist sehr schön zusammengefasst, genau, diese daraus neue Möglichkeiten für sich zu entdecken. Das finde ich eigentlich nochmal ganz schön. Ja. Absolut.
Bei mir kommt noch, resoniert gerade noch so der Gedanke, dass, wenn du sagst, neue Möglichkeiten entdecken und auch, dass wir dann voneinander auch lernen können, kommt bei mir so.
Ja, wenn wir, genau, weil wir ganz anders miteinander ins Gespräch kommen können, ne? Wenn ich eben mich mir Gedanken drum mache, welche Werte treibt eigentlich gerade mein Gegenüber an? Was ist das eigentlich? Oder dass man sich vielleicht auch da mal kurz einfach zusammen mal innehält und sagt, ja Mensch, was ist denn das eigentlich, warum wir hier gerade so miteinander kämpfen oder gegeneinander sind? Was treibt uns da eigentlich an? Und sich das mal bewusst macht, dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch mit Konflikten umzugehen. Es ist ja auch nicht schlimm, dass es andere Meinungen gibt. Das ist ja auch gut so. Ja. Die Sache ist nur, wenn ich immer nur meine eigene Agenda mit aller Gewalt durchdrücken will, habe ich halt keine Diskussion mehr, sondern dann will ich halt meine Agenda durchdrücken. Ja. Doch da muss ich mir eben mal Gedanken darüber machen, warum das eigentlich so ist, dass ich das immer so will. Oder wäre klug, sich da mal Gedanken drum zu machen.
Ja. Marshall Rosenberg, der für das Thema gewaltfreie Kommunikation bekannt ist, hat immer gesagt, willst du Recht haben oder glücklich sein?
Ja. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr kluge Betrachtung, weil wir nämlich tatsächlich, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, oft in Diskussionen eher Recht haben wollen und deswegen immer noch mal weiter drauf bestehen und noch mal drauf bestehen. Ich habe das jetzt vor kurzem in einer LinkedIn-Diskussion gesehen, da habe ich das eigentlich auch dann so kommentiert, dass da so eine junge Frau war, die was über mentale Gesundheit geschrieben hat und dann da jemand so sinngemäß geschrieben, Mensch, Mädel, geh einen saufen und es sieht die Welt wieder gut aus. Ne? Und das war eben jemand leider aus meiner Generation, Boomer-Generation. und wo man sich denkt, es ist unqualifiziert, ne, das hilft jetzt nicht weiter. Und ich kann das ja doof finden, dass das jemand schreibt in LinkedIn. Aber letztendlich, wenn es mir nicht gefällt, muss ich ja nichts schreiben. Aber dann so eine Bemerkung zu machen und dann auch noch mit Alkohol, damit löst man alle Probleme und das die junge Frau abzuqualifizieren, indem ich auch noch Mädel reinschreibe, ne? Das ist ja alles, ja, also.
Ich vermute mal, dass dein Wert nach Respekt in dem Fall nicht erfüllt war.
Naja, das, was ich eigentlich sagen will, ist, sie hat dann diesen Kommentar tatsächlich rausgegriffen in einem anderen Post und hat geschrieben, das ist halt, war nur ein Beispiel von vielen anderen, wie darauf reagiert wurde und dass es eben tatsächlich nicht wertschätzend war. Und dann habe ich mir mal die Kommentare angeguckt bei dem Ganzen, da war der wieder drin. War schon wieder so, Mensch, Mädel, geh doch mal zum Arzt. Und dann dachte ich, also ich war so ein bisschen fassungslos, ne? Warum muss er jetzt nochmal einen draufsetzen, anstatt einfach zu sagen, ja, okay, gut, jetzt ich, ne? Aber der wollte auch einfach Recht haben. Also wenn ich das noch sagen darf, das war ja früher schöner. Ne? Wenn wir was in der Zeitung gelesen haben, dann hat man sich fürchterlich aufgeregt und dann hat man einen Leserbrief geschrieben. Und schon das Schreiben mit der Hand oder auch auf der Schreibmaschine hat ja schon dazu geführt, dass man so ein bisschen sich beim Schreiben auch plötzlich abgeregt hat. So, und dann musste man diesen Brief auch noch in einen Umschlag tun, eine Briefmarke drauf tun und zum Briefkasten bringen. Und ich glaube, viele von solchen Kommentaren sind überhaupt nie angekommen, weil spätestens auf dem Weg zum Briefkasten sich manche gedacht haben, ist das jetzt vielleicht wirklich so lohnenswert, ne? Und das fand ich bei der Bundeswehr ganz schön. Hat man früher immer drüber gelästert, aber man durfte eine Beschwerde erst nach 24 Stunden abgeben. Und das hat ja einen, finde ich, ist sehr sinnvoll.
Ja. Kann ich nachvollziehen? Ich war ja 12 Jahre bei der Bundeswehr.
Ja, ich auch. Und aber damals haben wir immer gesagt, ja, die wollen uns mundtot machen. Ja. Nein, aber man hat einfach nochmal eine Nacht drüber geschlafen und man hat sich nochmal Gedanken gemacht. Und wenn es am nächsten Tag immer noch irgendwo da war, dann hat man sich ja auch beschwert. Dann war's, und dann fand ich was berechtigt. Ja. Aber wenn man am nächsten Tag dachte, ach komm, ja, Mensch, lass es mal, ne? Und das ist das Problem bei Social Media heute. Es ist so einfach. Ja. Du liest was, tippst das direkt rein, dann ist es weg. Genau.
Ja, dazu gibt es auch eine Folge, Hass im Internet, beim Empathie-Schenker.
Echt? Ja, die werde ich mir anhören.
Ja. Finde ich cool. Mit der Anna. Ja, wir sind jetzt eine Weile unterwegs.
Okay.
Ich würde es gerne rund machen an der Stelle. Ich glaube, du könntest noch weiter mit mir reden gerade. Und würde dich einfach einladen, ja, gibt es noch etwas, was du abschließend in einem Satz vielleicht sagen möchtest oder wie war es für dich, wie gehst du raus?
Ach, ich finde das, fand das jetzt ja schön. Es ist ja immer schön, wenn man so über seine Gedanken sprechen kann, wenn da jemand ist, der einem zuhört und man hat die Chance, es sind auch andere und ich hoffe, dass es die potenziellen Zuhörer nicht langweilen wird, sondern dass vielleicht der eine oder andere sagt, ach ja, doch, mal so ein Perspektivwechsel und mal gucken, was möglich ist, finde ich eigentlich eine tolle Idee. Da mache ich mir mal ein paar Gedanken zu. Das fände ich schon sehr schön.
Ja, Jürgen, dann danke ich dir, dass du zu Gast warst.
Ich danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Das war Episode 35, Werte und Sinn. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann erreichst du mich unter podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.